Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich sehe schon, nach der Kaffeepause ist immer so ein bisschen schwierig, der Start, trotz des großen Hörsaals, eine sehr überschaubare Anzahl von Teilnehmern. Aber ich hoffe, das liegt nicht nur daran, dass wir ein so kleines Gebiet sind. Der Nationalpark Schwarzwald ist der einzige in Baden-Württemberg. Falls es jemand schon mal gesehen hat, ist auf jeden Fall mal eine Reise wert. Wir haben hier eine ganz komische Anwendung. Wir arbeiten nämlich mit QGIS Web Client, hier noch zwei, aber wie ich gelernt habe, die zwei wird gestrichen, also das heißt nur noch QVC. QVC-basierte Unterstützung der Maßnahmenplanung bei uns im Nationalpark. Der Kollege Christoph Dreiser, der das eigentlich hauptsächlich technisch betreut hat, diese ganze Umsetzung, ist heute leider verhindert. Insofern, ich werde versuchen, ihn so gut als möglich zu vertreten. Und wenn es sehr, sehr technisch wird mit den Fragen, dann muss ich leider auf ihn verweisen. Insofern gleich schon mal von vornherein da ein bisschen Entwarnung. Gut, trotzdem ganz kurz ein bisschen zum Hintergrund. Warum müssen wir das überhaupt tun? Der Nationalpark ist eigentlich ein Gebiet, in dem so gut wie nichts passieren soll. Der Mensch schaut nur zu und guckt sich an, was passiert. So die Idealform. Hier unten steht auch, wie es im Gesetz steht. Fakt ist, dass wir nicht ganz überall nichts machen, sondern, wie man sieht, in einigen Bereichen doch ein bisschen eingreifen müssen. Alles, was gelb ist, sind Managementzonen. Die mittelgrünen sind Entwicklungszonen, die dunkelgrünen Kernzonen. Kernzonen sind die Bereiche, in denen man gar nichts tut, keine Eingriffe durchführt. Wir haben noch eine Entwicklungszone, weil wir ein Entwicklungsnationalpark sind für 30 Jahre. Dort wird also wirklich jetzt versucht, noch der Natur ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, damit sie also relativ zeitnah zumindest in die Richtung geht, dass wir sagen können, okay, ist jetzt auch Kernzone, mach du selber Natur. Und dann gibt es noch die Managementzone. Das ist der Bereich, der aus verschiedenen Gründen auch nach diesen 30 Jahren weiterhin durch den Menschen bearbeitet wird, nicht unbedingt in Richtung forstliche Forstbewirtschaftung, aber auch andere Managementarbeiten, die im Gelände stattfinden müssen. Was für Maßnahmen kann man sich darunter vorstellen? Also ganz banal gesagt, es gibt unterschiedliche Aufgaben, die da eine Rolle spielen. Zum Beispiel müssen wir uns darum kümmern, dass unseren Besuchern nicht Bäume auf den Kopf fallen. Man muss also Wegesicherung betreiben, Verkehrssicherung betreiben. Wir müssen da auch dafür sorgen, dass der böse, böse Borkenkäfer nicht aus dem Nationalpark entweichen kann und müssen also dort auch Borkenkäfermanagement durchführen. Wir müssen verschiedene Offenlandbereiche pflegen, die Wildwiesen, die Grinden, das sind so freie Bereiche oben auf den Nationalpark Schwarzwaldhöhen, die frei sind, wo jetzt im Moment Pferde weiden und so weiter. Also auch dort sind überall Maßnahmen durchzuführen. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, dass wir nicht einfach machen können, was wir wollen, sondern wir haben ein umfangreiches gesetzliches Rahmenwerk, das berücksichtigt werden muss bei der Umsetzung von Maßnahmen von EU-Ebene. Stichwort Natura 2000 ist wahrscheinlich dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, wo es darum geht, dass wir Arterhalt und Artentwicklung betreiben müssen von Arten, die dort im Anhang gelistet sind. Und wir haben natürlich das Bundes- und das Landesnaturschutzgesetz von Baden-Württemberg, wo auch entsprechende Richtlinien hinterlegt sind, die wir beachten müssen bei Maßnahmen im Gebiet. Das wiederum erfordert natürlich eine gewisse Abstimmung und Kommunikation innerhalb des Parks. Das klingt jetzt erstmal banal. Ist ja so ein kleines Gebiet, kann ja nicht schwierig sein. Dumm ist nur, dass wir verschiedene Nutzungskonflikte haben durch diese Vorgaben, die da sind. Und wir sind nur 140 Leute, aber man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, da doch unterschiedlicher Meinung zu sein. Und damit nicht jeder das macht, was er will und dann macht, was er will oder wie er es will, brauchen wir eine gewisse Koordination. Und da kommen jetzt so ein bisschen so die Ideen ins Spiel, wer macht was bei uns. Die Akteure, das sind die, die sich darum kümmern, Maßnahmen umzusetzen im Gelände. In der Regel sind das die, die gar keinen Plan davon haben, was ist GIS? Was sind Geodaten? Keine Ahnung. Die machen also Vorschläge. Dann muss das Team Naturschutzrecht hinschauen und sagen, ja, theoretisch können wir das so machen, aber da und da müsst ihr aber das beachten und so weiter. Wenn das nicht hinhaut, müssen die das leider überarbeiten und nochmal neu vorlegen. Wenn es in Ordnung ist, geht es weiter. Dann muss auch noch gecheckt werden, ist genug Geld da? Passt das zeitlich überhaupt in den Rahmen rein? Seid ihr im richtigen Zeitraum unterwegs? Schafft ihr es in diesem Jahr oder vielleicht erst im nächsten Jahr? Wenn das alles passt, wird es ausgeführt. Wenn nicht, wird es entweder vertagt oder gestrichen, die Maßnahme. Und um diese ganze Mimik hier mal vernünftig darzustellen, das kann man natürlich auf Papier machen, wie es in der Vergangenheit auch war. Der Revierförster macht seinen Plan und dann arbeitet er das ab. Jetzt haben wir aber nicht nur einen Revierförster, wir haben drei und wir haben einen großen Nationalpark und wir haben viele andere Akteure, die da auch noch unterwegs sind. Und deswegen ist es nicht mehr ganz so einfach, wie es im normalen Forstrevier der Fall ist. Bislang haben wir es so gemacht, wir sind mit einem sehr einfachen Ansatz rangegangen. Ihr kennt es alle, Excel. Haben da einfach eingetragen, wie ist die ID von der Maßnahme und haben dann so ein paar Attribute dazugefügt. Und das Ganze haben wir in unserem WebGIS sehr einfach hinterlegt mit der KML und so ein paar Attribute entsprechend da dazugepackt, damit man sehen kann, was ist eigentlich hier geplant, was wird wann wie umgesetzt und so weiter. Aber die üblichen Probleme tauchen natürlich auch hier auf. Sprich, ich habe verschiedene Excel-Versionen, die hat sich der eine dann mal runtergeladen, hat da was eingetragen, hat das wieder zurückgeschrieben und so weiter. Also das Übliche, was passiert, wenn verschiedentliche Akteure da unterwegs sind mit unterschiedlichen technischen Fähigkeiten und Wissen. Dann haben wir uns gesagt, na gut, das geht so nicht, wir müssen es ein bisschen aufbohren und haben uns da eben von SourcePool die QGIS Webclient hinzugeholt und gesagt, okay, damit lässt es sich wahrscheinlich geschickter anstellen, als wir es bislang gemacht haben. Es ist ein Tool, was modular aufgebaut ist. Wir können entsprechende verschiedene Module einbinden in der ganzen Geschichte und es ist skalierbar. Das heißt, ich kann einfach die Sachen, die ich brauche, verwenden, die Sachen, die ich nicht brauche, lasse ich halt weg. Und das Gute für uns sind jetzt einfach die Möglichkeiten, die da bestehen. Wir können brauchen nur wenige Komponenten, die aus der QGIS-Umgebung selber kommen. Wir können aus fertigen QGIS-Projekten die Daten alle einfach eins zu eins übernehmen, müssen nicht noch groß was umbauen. Es wird einfach über QGIS-Server übernommen. Wir haben eine vielfältige GIS-Funktionalität in diesem Tool drin. Und wir können, und das ist ganz wichtig in dem Kontext gewesen, den Leuten, die die Aktionen durchführen sollen bei uns, eine sehr, sehr einfache Möglichkeit verschaffen, die Daten dort einfach einzugeben, ohne dass sie GIS-Kenntnisse im großen Umfang brauchen. Das ist eigentlich so der Haupthintergrund von dieser ganzen Geschichte. Und der zweite wichtige Punkt, nicht jeder soll alles dürfen und können, was bei einer normalen QGIS-Anwendung natürlich immer der Fall ist. Sprich, wir haben hier eine gute Berechtigungsverwaltung hinterlegt, das läuft ziemlich gut. Okay, die Funktionalität, die wir verwenden. Einmal, wir können alles, was die Leute machen sollen, in Hilfedateien anlegen. Die können sich da informieren, was sie, oder wenn sie es vergessen, nochmal schnell nachgucken und so weiter. Dann können wir eben eine Themenauswahl vorgeben. Welche Informationen braucht ihr denn alle, damit ihr damit vernünftig arbeiten könnt? Innerhalb eines Themas kann ich verschiedene Ebenen anstellen und ausstalten. Also dazu muss man wissen, dass jedes Thema ist ein QGIS-Projekt, was ich anlegen kann. Das ziehe ich rein und habe dann einfach ein Thema und kann innerhalb von QVC einfach von Thema zu Thema umschalten und habe dann völlig andere Layer geladen. Das ist sehr einfach. Wir haben eine Vektorauswahl als Möglichkeit nach Attribut und Region. Das ist auch ziemlich wichtig. Werden wir gleich noch sehen im weiteren Verlauf. Und ich kann diese Vektoren, die ich ausgewählt habe, Linien, Punkte, Flächen, ganz einfach exportieren nach GeoJSON, CSV, Excel, was auch immer, um die dann weiter zu verarbeiten. Auch eine Hilfe ist für Leute, die überhaupt nicht weiterkommen, über Permalink und dann per Ausdruck sozusagen allen die Möglichkeit zu geben, auf die entsprechende Region zuzugreifen, sich anzuschauen, was da das Problem war. Und eben ganz wichtig, hatte ich eben schon genannt, dass wir hier selber jedem die Möglichkeit eröffnen können, Vektorgeometrien und Attribute entsprechend selbst zu editieren. Okay, jetzt kann man diese Funktionalität, die standardmäßig da ist, auch noch anpassen. Das war für uns deswegen ganz wichtig, weil wir gesagt haben, wir müssen ein Formular vorgeben können, in dem die Leute sehr einfach mit Anklicken oder ganz einfache Textausfüllmechanismen entsprechend die ganzen Anforderungen, die an so eine Maßnahme gestellt werden, hier entsprechend eintragen. Das haben wir alles soweit vorkonfiguriert, dass man einfach auch als, ich sage jetzt mal DAO, hier in der Lage ist, mit dem Programm umzugehen. Und einfach als ein Beispiel, wir haben hier ein Themenfeld angegeben oben drüber, das ist jetzt Arten- und Biotopschutz, das ist sozusagen das übergeordnete Themenfeld. Innerhalb dieses Themenfeldes haben wir eine Maßnahmenart, da geht es um Lichtwald- oder Auerhuhnpflege. Und jetzt geht es darum, dass ich innerhalb dieser Maßnahmenart über eine entsprechend einfache Abfrage, die im Hintergrund läuft, mir angucken kann, welche Maßnahmen können im Rahmen dieser Maßnahmenart überhaupt durchgeführt werden. Also ich werde ja hier zum Beispiel keine Brücke abreißen, wenn ich das Auerhuhn pflegen will, sondern da gibt es bestimmte Maßnahmen, die nur hier stattfinden können. Das wird hier verlinkt über eine entsprechende relationale Tabelle und ich kriege hier die Auswahl, welche Möglichkeiten alle bestehen. Das läuft alles im Hintergrund, das sieht der User nicht, aber auf die Weise findet die Auswahl statt und gibt mir dann zurück, welche Maßnahmenart hier an der Stelle auftaucht und im Nachgang habe ich dann die verschiedenen Maßnahmen am Start. Warum ist das wichtig? Der nächste Schritt ist nämlich der, wenn ich ein Polygon digitalisiere oder eine Linie oder einen Punkt, dann ist es auch wichtig, das ist dann der Maßnahmenbereich, in dem was passieren soll, hat der irgendeine Interaktion mit irgendeinem anderen wichtigen Kriterium. Also zum Beispiel, ist das eine FFH-Fläche, eine Natura 2000-Fläche? Ist da ein Monitoring-Plot? Ist da irgendwas, was du berücksichtigen musst, wenn du da die Maßnahme durchführst? Und das wäre bislang, war das immer sehr mühsam, man musste 40 Layer laden und so weiter, sich die alle angucken. Jetzt ist es so, dass ich einfach durch einen Datenbank-Trigger beim Editieren alle Layer automatisch verschnitten werden, die im Hintergrund liegen, um anzuzeigen, welche Sachen muss ich alle berücksichtigen. Das Ganze läuft über relativ einfache Skripte und ich kann an der Stelle dann quasi hier die Trigger angucken, mit denen die verschiedenen Ebenen ausgelesen werden. Und man sieht hier auf der rechten Seite, wird auch angezeigt, also hier zum Beispiel ist es tatsächlich ein Vogelschutzgebiet, da ist dann einfach ein Haken gesetzt, ist es eine Wildwiese, da ist ein Haken gesetzt, ist es eine Wildtierregulierungsfläche und so weiter. Und auf die Weise hat der Nutzer on the fly die Möglichkeit, das Gebiet anzupassen oder zu schauen, wo muss er sich jetzt mit irgendeinem in Verbindung setzen, der zu diesem speziellen Verschneidungsproblem irgendwie eine Meinung hat. Noch eine Anpassung, die wir gemacht haben, die jetzt auch sehr gut war, schlicht und ergreifend einfach eine Log-Historie reinzubringen. Also wir können an der Stelle ein Protokoll aufmachen. Jeder, der hier reinguckt, kann das, was er da tut, dokumentieren. Das wird mit Zeitstempel hier reingeschrieben und als Historie aufgeschrieben. Hat den Vorteil, dass wir immer nachverfolgen können, wer hat hier wann was gemacht und warum. Und können dann entsprechend im Zweifel auch Rückfragen halten, was sonst in der Vergangenheit relativ kompliziert war. Wie haben wir das Ganze aufgesetzt? Das Ganze läuft in der DMZ natürlich mit einem Proxmox-Betriebssystem. Das ist, glaube ich, eine Debian-Distribution von Linux, aber ihr verbessert mich, wenn ihr kennt, das kennt ihr sicher besser. Das Ganze läuft mit einem Web-Server Nginx. Und wir haben natürlich den Q-Server laufen, sonst würde es ja nicht gehen. Das Ganze ist hinterlegt auf der rechten Seite, sieht man das, in dem Docker ist dieses QVC eingebunden, was den Vorteil hat, dass ich die verschiedenen Services, die da angeboten werden, relativ einfach aufrufen kann und im Zweifel den gesamten Docker in seiner fertigen Konfiguration auf einen neuen Server packen kann, wenn ich es nötig hätte. Angebunden ist das Ganze natürlich über eine PostGIS bzw. PostgreSQL-Datenbank, sodass die Daten dort auch 1:1 hinterlegt sein können. Das läuft jetzt folgendermaßen. Wir bereiten das Projekt vor, schieben das einfach in den Server rein. Dadurch ist automatisch sichergestellt, dass die Datenbank also mit dem Server interagieren kann und die Services von QVC2 auf den Server auch geladen werden können. Dann haben wir unsere Akteure, die draußen irgendwo am Rechner hocken und über einen Webmap-Service einfach die Informationen gesurft kriegen. Die können die Daten dort anschauen, die können die Daten dort auch eingeben und das ist jetzt der eigentliche Kick bei der Geschichte. Last but not least, man sieht hier noch den Edit-Plugin. Also die können quasi wirklich dort auch die Digitalisierung durchführen. Das wird sofort 1:1 in die Datenbank geschrieben, dort hinterlegt. Und wenn sich eine Änderung ergeben hat, dann kann entweder in einem regelmäßigen Turnus oder angestoßen durch die Änderung, können wir direkt übernachten auf Threema. Das ist ein Messenger, der bei uns auch tatsächlich im Landesnetz funktioniert, was nicht so einfach ist. Manchmal ist es schwierig mit den Messengern. Tatsächlich die Teilnehmer entsprechend informieren, dass hier eine Änderung stattgefunden hat. Das läuft jetzt soweit ganz gut im Großen und Ganzen. Wir sind allerdings, haben noch ein paar Wünsche und Fragen offen, aber vielleicht einfach mal derzeit nochmal das Fazit ganz kurz. Danke. Erster Schritt ist erfolgt. Wir haben das quasi jetzt seit einem Jahr am Start. Es ist zäh, weil wir nebenbei auch noch ein paar andere Sachen zu machen haben. Es sind insgesamt nur 4 Leute bei uns im Park, die sich überhaupt mit GIS im weitesten Sinne beschäftigen. Die haben auch noch andere Aufgaben und deswegen ist es nicht so einfach, das immer weiter zu verfolgen. Wir haben hier ein relativ gut intuitiv bedienbares WebGIS-Tool für alle Mitarbeiter, die mit relativ wenig Aufwand geschult werden können und dann darin mitarbeiten können. Es läuft alles innerhalb von QGIS. Wir müssen also nicht noch dritte Sachen einbinden. Wir haben eine gut anpassbare Funktionalität durch den Webclient und können hier eine gute Berechtigungsverwaltung tatsächlich umsetzen. Wichtig auch die Messenger-Nachricht, dass einfach sozusagen ohne weitere Kommunikation direkt Informationen ausgetauscht werden können. Was wir noch brauchen, definitiv, was noch nicht fertig ist, sind Reports, also quasi aus den Ergebnissen, die da sind, Sachen rausgeben, die dann auch abgelegt werden können und aktenfest sind, damit man im Nachgang nachweisen kann, was ist jetzt tatsächlich erfolgt. Und was wir uns natürlich noch wünschen, was im Moment noch nicht richtig der Fall ist, die Tabellen, die wir haben, sind so groß, dass man sie tatsächlich im Tool selber noch nicht wirklich bearbeiten kann. Da müssen wir uns noch überlegen, wie es vernünftig funktioniert, dass man nur ausgewählte Attributdaten anzeigt, also sprich Spalten. Das ist derzeit noch nicht der Fall und wir brauchen auch, dass wir Attribute von mehreren Records gleichzeitig aktualisieren können. Auch das haben wir noch nicht implementiert, wollen wir aber tun. Ja, das war ein kleiner Fortschritt durch die Geschichte. Hier noch die Links im Anhang, wenn ihr euch die Daten anguckt, wo wir uns informiert haben, wo die Daten alle herkommen und wo das Programm zu finden ist bei SourcePool. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Und es sind auch eine Fülle von Fragen eingegangen.
Okay.
Ja. Erstmal, hattet ihr externen Support bei der Implementierung des QGIS-Servers /QVC?
Jein. Nicht wirklich. Es gab Kontakte, die uns auf die Idee gebracht haben und verschiedene Austausche, aber jetzt nicht wirklich irgendjemand, der beauftragt wurde oder sowas.
Gibt es Probleme mit dem QVC?
Meines Wissens nach im Moment nicht. Es sind natürlich, wie gesagt, ich hatte es ja hier formuliert, was wir noch an Ausblick haben. Ob jetzt alles so funktioniert, wie es ist, weiß ich nicht, weil das ist tatsächlich das, was der Christoph kann. Im Moment ist tatsächlich für uns diese Tabellengeschichte ist einer der wesentlichen Punkte, wo wir noch gucken müssen, ob das funktioniert.
Und wie werden die Berechtigungen gesteuert?
Ha, sehr gut. Wie werden die gesteuert? Also im Prinzip ist es so, dass wir einzelne, Gruppen bilden, zu denen jeweils die Mitglieder gehören und die kriegen entsprechende Rechte vergeben, was sie tun dürfen und was sie nicht tun dürfen.
Ja, habt ihr überall Internet im Schwarzwald oder kann das WebGIS auch zeitweise ohne Internet laufen?
Sehr gut. Nein, tatsächlich, es ist ja keine mobile Anwendung. Das heißt, die Kollegen benutzen es nicht im Gelände, sondern es ist tatsächlich de facto ein In-House- oder In-Office-Tool im Moment noch. Inwiefern wir es dann irgendwann mal mit irgendeiner mobilen Einheit verbinden können, ist noch in den Sternen. Aber wir planen natürlich vielleicht auch das, wenn es geht.
Und was hat SourcePool angepasst für dieses konkrete Projekt und in welchem Umfang?
Es gab einen intensiven Austausch zwischen Christoph und tatsächlich SourcePool zu einigen Fragestellungen, die unterwegs aufgekommen sind. Aber eine echte Anpassung jetzt meines Wissens nach hat es nicht gegeben. Es gab eigentlich nur einen Austausch über, wie macht man es am besten.
Wo kommt die Log-Historie her? Erfasst QGIS-Server das?
Das ist ein guter Punkt. Meines Wissens nach wird das direkt in der Datenbank gespeichert. Das wird nicht explizit über irgendwie externe Sachen nochmal angesteuert. Das wird direkt in die Datenbank reingeschrieben.
So, und auf welchen Geräten wurde im Außendienst gearbeitet? Ergänzend zu den anderen Fragen, gibt es auch ein integriertes System, um Merge-Konflikte zu behandeln?
Ja, jein. Also wir haben tatsächlich mobile Systeme im Einsatz. De facto ist es aber so, dass wir da immer noch unterwegs sind mit der Collector-App von Esri. Nicht wir, sondern es ist eine Sache vom Land. Auch das ist ein langer Prozess, um dagegen was zu machen. Stichwort Merging. Das sind zwei derzeit noch völlig getrennte Systeme. Da gibt es keinen Austausch.
So, und da fragt jemand, ob er es richtig versteht, dass QWC2 quasi die souveräne Open-Source-Antwort zu Fieldmaps ist.
Nein, weil es ist, geht ja nicht um eine mobile Anwendung. Insofern glaube ich nicht, dass das wirklich gemeint war. Aber vielleicht habe ich die Frage auch nicht ganz richtig verstanden.
Kommt die aus dem Raum? Nein, also kann sie nicht illustriert werden. Ist es dem Anwender möglich, lokale Daten, zum Beispiel Geopackage, mit hinzuzuladen, sozusagen am Kugelserver vorbei?
Ja, das ist möglich. Man kann einfach jede Art von WMS sowieso noch dazufügen. Das ist, glaube ich, relativ einfach möglich. Ob jetzt tatsächlich echte Geodaten, also wie Geopackage reingeht, kann ich im Moment nicht beantworten, weiß ich nicht.
Gut. Kann aus den Logs bzw. der Historie auch Daten wiederhergestellt werden?
Nein, weil es geht ja explizit nicht um ein komplettes Logging des ganzen Systems, sondern eigentlich nur um den, ja, sozusagen den Zustand desjenigen, der als letztes damit gearbeitet hat, dass er dort beschreibt, was es ist. Aber wir können nicht zurückrechnen. Das ist im Moment nicht Thema der Sache. Genau.
Und die letzte Frage bisher. Kann ich auch mehrere Maßnahmen parallel laufen lassen oder kann man immer nur eine Task abhandeln?
Jeder kann für sich seine Tasks gleichzeitig oder nacheinander oder wie auch immer durchführen. Das ist kein Problem, weil das ist ja Eigenschaft einer Datenbank, dass es möglich ist, die Dinge gleichzeitig zu machen. Genau.
Ja, dann nochmal die Frage an das Auditorium. Gibt es noch hier Wortmeldungen im Saal? Da vorne bitte.
Da hätten die ja zuerst. Ist das Ding an? Ja.
Ja.
Ganz kurz zu dem Ausblick Punkt 2. Wenn ich das richtig verstehe und wir das Gleiche meinen, dann kann man in QGIS in der Konfiguration einfach sagen, diese gewählten Felder nicht offenlegen, via WMS oder WFS.
Das habe ich auch hier auf der FOSGIS gelernt, dass das vielleicht möglich ist. Müssen wir ausprobieren, haben wir noch nicht ausprobiert. Aber danke nochmal für den Tipp. Ja, genau.
Weitere Meldung aus dem Auditorium. Das scheint nicht
doch,
der
da
Fall.
Oben, da oben war, glaube ich, noch.
Ah ja, okay, dann da.
Ich wollte noch fragen, ob die Berechtigungen direkt über die QWC-Admin-Oberfläche dann gesteuert werden, also ob die einzelnen Benutzer da festgelegt werden oder ob das extern noch gesteuert wird.
Nein, das wird tatsächlich über die Oberfläche gesteuert.
Okay, also wird jeder einzelne Nutzer quasi in der Admin-Oberfläche?
Wir das einzeln gemacht haben oder als Liste, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, aber ich meine, wir hätten eine Liste angelegt, die dann eingebunden wäre, ja.
Okay, danke.
So, das Auditorium, nochmal gewünscht das Wort. Jetzt übersehe ich keinen mehr.
Okay.
Nein, dann war es das gewesen. Recht vielen Dank für den Vortrag und die Beantwortung der Fragen.
Alles klar. Danke.